NZZ Geopolitik.
Dieses Geräusch könnte zum Geräusch des Jahres werden. Wir hören Schritte, es sind Schritte in einem ausgetrockneten Fluss. Es ist Ende Juli, fast 40 Grad im Parco Naturale della Valle del Ticino, einem Naturpark an der Grenze zwischen der Schweiz und Italien, auf der italienischen Seite in der Po-Ebene. Ein Parkranger ist unterwegs auf Patrouille, nicht auf einem Wanderweg, sondern eben im ausgetrockneten Fluss Ticino.
Stiamo camminando nel cuore del Ticino, cioè proprio nella parte centrale dell'alveo. Qui normalmente l'acqua non dovrebbe mai mancare.
Normalerweise müsse hier Wasser fließen, sagt der Ranger im italienischen Fernsehen, und er zeigt auf die Flussalgen, die in der Sonne vertrocknen.
Riusciamo a trovare tra i ghiaioni delle alghe ormai secche consumate dal sole e quindi il Ticino è in sofferenza.
Die Po-Ebene, die Kornkammer Italiens, bezieht ihr Wasser, und das ist das Besondere an der Situation und an dieser Geschichte, bezieht ihr Wasser nicht aus Italien selber, sondern hauptsächlich aus der Schweiz, aus den Schweizer Alpen.
Ma poi andiamo in crisi vera e alla crisi agricola che è quella di oggi rischia di associarsi la crisi idropotabile.
Und an den benachbarten Kanton Tessin gewandt, fordert der Präsident der Region Piemont, Alberto Cirio, bitte Tessin, gebt uns mehr Wasser.
Abbiamo interlocuzioni che ho fatto personalmente con il Canton Ticino e con la Valle d'Aosta.
Und die Antwort kam prompt.
Ad aiutare siamo sempre pronti.
Tut uns leid, sagt der Tessiner Regierungsrat Norman Gobbi.
Però è evidente che in tutto l'arco alpino le precipitazioni invernali e anche durante la primavera.
Es hat zu wenig. Wir brauchen das Wasser für uns selbst.
E quindi è difficile, se non impossibile, rispondere a questa richiesta. Manca.
Erst nachdem sich das Umweltministerium in Rom dazwischen geschaltet hat, kommt es zum Kompromiss zwischen der Schweiz und Italien, und Italien erhält seit einigen Tagen, seit dem 10. August, ein bisschen mehr Wasser aus der Schweiz. Susanne, nicht besonders solidarisch die Schweizer, was sagst du dazu, zu dieser Situation?
Also wir sehen auch in unserer Forschung eine Zunahme von Wasserkonflikten, vor allem auch, wenn es um Verteilung von Wasser zwischen verschiedenen Gemeinden, zwischen verschiedenen Anrainern, aber auch zwischen verschiedenen Staaten geht. Wir sehen aber auch, dass der Großteil dieser Konflikte eigentlich letztlich friedlich beigelegt wird. Das heißt, es wird sicher eine Zunahme geben, aber nicht im Sinne, dass wir Wasserkriege sehen werden.
Das ist NZZ Geopolitik, das große Ganze verstehen. Mein Name ist David Vogel. Europa lechzt unter einer beispiellosen Trockenheit, und das wiederum führt zu einer Wasserknappheit. Die geopolitischen Folgen sind nicht zu unterschätzen, sagt die Wasserexpertin Susanne Schmeier von der Universität in Delft in den Niederlanden. Hallo.
Hallo.
Delft. Es ist eine kleine, hübsche Studentenstadt zwischen Rotterdam und Den Haag, und vor allem ist es eine Stadt, die von Kanälen gesäumt ist. Wie spürst du die Trockenheit? Wie sieht man die Trockenheit bei dir?
Ja, das ist ganz interessant. Man sieht die Trockenheit in dem Sinn nicht. Die Kanäle werden reguliert, die sind weiter relativ voll. Mhm. Aber das ist vielleicht gerade das Gruselige, denn wir sehen es nicht an den Kanälen. Aber wir wissen, und da sieht man es dann auch, wenn man mehr aufs Land fährt in den Niederlanden, in Poldern, in Speichern, in Flüssen. Dort sieht man, dass der Wasserstand zurückgeht. Und das betrifft jetzt massiv an Land die Niederlande, das eigentlich ja gewohnt ist, eher zu viel Wasser zu haben als zu wenig. Mhm. Das zweite Problem ist auch, dass wir hier durch den verringerten Zufluss ins Rhein-Maas-Delta-Gebiet auch einen massiven Salzwassereintrag haben. Das wird oft vergessen. Das sieht man natürlich nicht, aber indem immer mehr Salzwasser vom Meer reindrückt in die Kanäle, in die Flüsse, in die Polder, kommt es hier zunehmendem Brackwasser im Wasser, was natürlich die Trinkwasserversorgung in dem Sinne nicht beeinträchtigt, aber viel komplizierter und am Ende auch viel teurer macht. Mhm. Und als drittes haben wir natürlich das Problem, dass die Trockenheit massiv die Deichstabilität beeinträchtigen kann. Deiche können reißen, Deiche können brechen. Und die Ergebnisse davon würden wir dann beim nächsten Hochwasser sehen.
Ich muss dir offen sagen, bis jetzt war für mich als Schweizer das Wasser eine Art nie versiegende Quelle. Also ich bin auch so aufgewachsen, in der Schule hat man immer von diesem Wasserschloss Schweiz gesprochen. Also Schloss als eine Art, ein sicherer Hort, wo das Wasser gespeichert werden kann. Was denkst du, wie verändert dieser trockene Sommer dieses Bild des nie versiegenden Rohstoffes Wasser?
Ich glaube, wir sehen jetzt schon Veränderungen auch bei der Bevölkerung in der Schweiz, in Deutschland, hier in den Niederlanden. Wahrscheinlich so eine Art Aufwacheffekt, der eigentlich wahrscheinlich ja ganz gut wäre, dass erkannt wird, dass Wasser eben nicht unendlich zur Verfügung steht, dass Wasser effektiv und nachhaltig gemanagt werden muss und dass Wasser als Ressource, die eben zum Beispiel am Rhein wirklich von der Schweiz durch 9 Länder bis in die Niederlande fließt, eben auch nur gemeinsam gemanagt werden kann.
Ja, das ist ja das Spezielle, dass gerade die berühmten Flüsse, Rhein, Mekong, wo du lange gelebt hast, oder auch der Nil, also alle diese berühmten Flüsse, die sind ja nicht monopolisiert von einem Land, sondern die fließen durch mehrere Länder, Rhein 9 Länder, der Nil 11 Länder, Mekong 6 Länder. Wie gut läuft die politische Kooperation zwischen den Anrainerstaaten?
Ja, also das ist natürlich das Tolle am Thema Wasser, dass es eigentlich ein sehr verbindendes Element ist und dass an den meisten der über 300 grenzüberschreitenden Flüsse weltweit Kooperation auch mehr oder weniger funktioniert, beziehungsweise dass Kooperation zumindest gegenüber Konflikten überwiegt. Inwieweit das freiwillig ist, würde ich sagen, ist eine andere Frage. Wasser zwingt uns im Prinzip zur Zusammenarbeit. Wasserprobleme können selten allein gelöst werden, beziehungsweise führt unilaterales Wassermanagement eigentlich immer zu suboptimalen Ergebnissen. Also wenn wir zum Beispiel an Hochwasservorhersage denken. Kein Land kann seine Bevölkerung vor Hochwasser schützen, ohne Daten mit den Oberanrainern auszutauschen.
Ja.
Kein Oberanrainer kann Schifffahrt betreiben, ohne mit dem Unteranrainer zu kooperieren, wo die Schiffe durch müssen. So, Wasser zwingt uns zur Kooperation, ob wir das wollen oder nicht.
Aber es kommt immer wieder vor, das sorgt dann auch immer wieder für Schlagzeilen, dass gewisse Länder dann plötzlich unilateral entscheiden, wir machen einen Staudamm. Ägypten, Äthiopien, das ist so ein Konflikt, der immer wieder genannt wird. Wie kommt es denn dazu, dass es dann immer wieder zu diesen Konflikten kommt, wenn man weiß, dass man gegenseitig aufeinander angewiesen ist?
Ja, das ist interessant. Es kommt immer wieder zu Konflikten an grenzüberschreitenden Flüssen und in fast allen Fällen, das zeigt auch unsere Forschung, sind Staudämme der Auslöser. Es gibt keinen Konfliktauslöser, der häufiger vorkommt als Staudämme. Und das klassische Szenario, wie eben auch am Nil mit dem Staudamm in Äthiopien, ist, dass der Oberanrainer einen Staudamm baut und das aber dann beim Unteranrainer, in dem Fall dann Ägypten, Sorgen aufkommen, dass Wasser zurückgehalten wird, dass Wasser abgeleitet wird oder dass Wasser nicht in dem Maße oder zu dem Zeitpunkt zur Verfügung steht, wenn es der Unteranrainer braucht. Das ist natürlich am Nil auch nochmal ein Extremfall, wo Ägypten zu mehr als 95% seines gesamten Wassers von Wasser abhängt, was den Nil runterkommt und aus anderen Ländern kommt. Und der Konflikt entsteht im Prinzip dann aus einem ganz klaren Gegensatz von Nutzungsinteressen. Energiegewinnung in Äthiopien und eben Nutzung für Wasserversorgung und vor allem auch für Landwirtschaft in Ägypten. Und die sind schwer auszugleichen, vor allem in einem Kontext, wo auch ansonsten die Beziehungen zwischen den Ländern nicht wahnsinnig gut sind, wo es nicht Regionalorganisationen gibt, Flussgebietskommissionen gibt, andere Organisationen gibt oder auch einfach nur wirtschaftliche, politische, kulturelle Verflechtungen zwischen den Ländern.
Aber der Staudamm hat jetzt Äthiopien ja eröffnet. Wie ist es denn Äthiopien dann gelungen, das zu machen, ohne dass es denn zur großen Eskalation gekommen ist?
Ah, das ist eine interessante Frage, mit der sich auch die Forschung viel beschäftigt. Wie kommt's zu Wasserkonflikten, aber auch wie werden bestimmte Projekte dann umgesetzt gegen den Willen der Nachbarn? Insbesondere in dem Fall ist es natürlich interessant, weil Ägypten eigentlich lange als der mächtigere, der einflussreichere Staat angesehen wurde in der Region. Aber Äthiopien hat natürlich den klaren Vorteil als Oberanrainer, wo man immer einen hydrologischen Machtvorteil, nennen wir das, hat, weil man den Staudamm eben bauen kann und in keinster Weise von dem, was die Unteranrainer machen, betroffen ist. Zumal am Nil jetzt Schifffahrt, wo man einen umgekehrten Effekt hätte, eben nicht so eine Rolle spielt, wie das beispielsweise am Rhein der Fall ist. Und in der Tat ist der Staudamm letztes Jahr eröffnet worden, läuft jetzt. Und damit hat sich der Konflikt so ein bisschen auch verschoben von, soll der Staudamm gebaut werden, dem sich Ägypten ja immer vollständig entgegengesetzt hat. Jetzt eher zur Frage, wie wird der Staudamm gemanagt? Und gibt es vielleicht trotz unilateralen Verhaltens, gibt es vielleicht jetzt noch eine Möglichkeit, den Staudamm so zu managen, dass alle davon profitieren?
Mhm. Stichwort Management für alle. Lass uns doch jetzt den Blick wieder auf Europa richten und auf die aktuelle Trockenheit schauen. Mhm. Wie bewertest du denn das Wassermanagement der Europäer während dieser Krise?
Also ich muss sagen, dass ich doch relativ schockiert bin und relativ negativ überrascht war von dem, was wir in den letzten Wochen gesehen haben. Oh. Ich will mal auf das Beispiel Donau eingehen. Die Donau hat ja ähnlich wie der Rhein mit massivem Niedrigwasser zu kämpfen. Und dort sind Länder, vor allem Österreich, Ungarn, Rumänien, massiv betroffen. Mhm. Die meisten haben wahrscheinlich davon gehört, dass das Atomkraftwerk in Rumänien, Cernavoda, abgeschaltet werden musste aufgrund des niedrigen Wasserstands der Donau und dass POX in Ungarn fast abgeschaltet werden musste. Und das hat natürlich massive Auswirkungen auf die Wirtschaft der Länder. Aber die Reaktionen der Länder haben mich dann schon überrascht. Rumänien hat Felsen in der Donau weggesprengt, um kurzfristig den Lauf des Donauwassers zu verändern. Und hat das gemacht im Prinzip ohne Nachbarländer darüber zu informieren oder mit Nachbarländern Umweltauswirkungen zu besprechen und so weiter. Und was wir jetzt ganz aktuell sehen, ist, dass auch Ungarn, ging gerade in den letzten Tagen durch die Medien, jetzt überlegt, ein Bauwerk, eine Sohlschwelle in die Donau einzubauen. Ein Bauwerk, was 500 Meter lang ist und den Wasserspiegel der Donau an einer bestimmten Stelle, da, wo das Kernkraftwerk POX das Kühlwasser entnimmt, dort den Wasserspiegel zu erhöhen. Und das eben ohne Umweltverträglichkeitsprüfungen, was eigentlich in Europa verpflichtend und gang und gäbe ist, und ohne Diskussionen mit den Nachbarstaaten. Das ist was, was ich so, vielleicht übermäßig optimistisch, nicht für möglich gehalten hätte in Europa, dass Länder so schnell zu unilateralem Verhalten übergehen. Man hätte das ja auch besprechen können mit den Nachbarländern. Und dass es auch Anschuldigungen gab. Es gab ja auch in der ungarischen Presse Anschuldigungen, Österreich würde das Wasser zurückhalten. Also wie schnell dann doch das Wasserthema emotionalisiert wird und jeder zuerst versucht, seine eigenen Nutzungsinteressen zu sichern. Mhm. Das hat mich schockiert.
Dürre und die Trockenheit, die kommt ja nicht einfach so. Man wusste, dass das Wasser als Ressource schwer unter Druck steht, Klimawandel, mehr Temperatur. Es gab 2022 auch schon große Probleme mit den Dürren in Europa. Wie erklärst du dir, dass die Politik und die Regierungen so schlecht auf Trockenheit vorbereitet sind? Aus journalistischer Sicht habe ich das Gefühl, man spricht sehr oft über Hochwasser, aber nicht über ein langsames Austrocknen.
Das hat definitiv damit zu tun. Wir sprechen in der Forschung von sogenannten Slow-Onset-Herausforderungen. Also Dinge, die langsam auf uns zukommen und vor denen uns vielleicht sogar die Wissenschaft warnt. Der Klimawandel insgesamt ist ein typisches Beispiel dafür. Wir wissen, es wird passieren und trotzdem reagieren wir nicht, sind unvorbereitet. Währenddessen bei sogenannten Fast-Onset-Events, wie zum Beispiel Hochwasser, eben dann der Schock oft groß ist und dann schnell gehandelt wird. Insofern kann man vielleicht hoffen, dass die Dürre und die Niedrigwasser, die wir diesen Sommer gesehen haben, so viel Schockwirkung haben. Sie kamen zwar nicht plötzlich und überraschend, aber sie kamen doch mit voller Wucht, dass da vielleicht ein Umdenken einsetzt.
Bis vor wenigen Jahren hätte ich gesagt, na gut, das wissen auch die Politiker. Wir sind aber jetzt in besonderen Zeiten, wo der Multilateralismus einen schweren Stand hat. Es gibt dieses berühmte Zitat von ehemaligen ägyptischen Außenminister und ehemaligen UN-Generalsekretär Boutros Ghali, der gesagt hat, 1985 hat er das gesagt, in Zukunft werde es Kriege um das Wasser geben und nicht um Öl. Und er meinte damit natürlich den Nahen Osten. Und das Besondere ist, dass viele Forscherinnen und Forscher das als Mythos darstellen und sagen, es gibt keine Wasserkriege. Aber jetzt, wo ich sehe, wie die Regierungen darauf reagieren, muss ich persönlich sagen, so sicher bin ich jetzt da auch nicht mehr, dass es verhindert werden könnte.
Ja, also ich komme aus der Forschungsschule, die in der Tat seit langem sagt, es wird keine Wasserkriege geben. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass mir da nicht auf Basis meiner Forschung, sondern rein aus dem Bauchgefühl auch langsam so ein paar Zweifel kommen. Ich glaube aber trotzdem weiterhin rein rational betrachtet, dass Wasserkriege unwahrscheinlich sind. Nicht, weil es keine Konflikte um Wasser geben wird, das sehen wir, Konflikte nehmen zu, aber die Konflikte, die gewaltsam zwischen Staaten ausgetragen werden, die sind extrem selten. Und das hat damit zu tun, dass Staaten ja nicht nur über Wasser, nicht nur über die Flüsse, die sie teilen, miteinander verbunden sind, sondern auch über wirtschaftliche Beziehungen, politische Beziehungen, kulturelle Beziehungen. Und der Preis, einen Wasserkrieg zu beginnen mit dem Nachbarn, der dann gezahlt werden würde in wirtschaftlichen Verflechtungen, finanziellen Verflechtungen, politischen Verflechtungen, politischer Reputationsverlust, auch auf internationaler Ebene, der ist meistens zu hoch. Und das haben wir auch bei Konflikten in der Vergangenheit am Nil, in Zentralasien rund um den Rogun-Staudamm, aber auch am Mekong rund um den Sayaburi-Staudamm gesehen, dass Konflikte durchaus eskaliert sind. Es gab diplomatische Spannungen, es gab teilweise sogar Drohungen, aber es gab keine Gewalt an sich. Und was dort interessant ist, ist, dass wenn es zu Gewalt und wenn es zu Auseinandersetzungen kommt, das oft nicht direkt von Wasser ausgelöst wird, sondern oft eingebettet ist in geopolitische Spannungen. Ein interessantes Beispiel dort ist Indien-Pakistan. Dort gibt es seit 1960 ein Abkommen zum Indus, ein Fluss, den sich beide Länder teilen. Und dieses Abkommen teilt im Prinzip das Wasser zwischen beiden Ländern auf. Und dieses Abkommen hat bis heute, oder ich sollte sagen bis letztes Jahr, gehalten, trotz drei Kriegen zwischen den Ländern, trotz bewaffneten Auseinandersetzungen. Wasser wurde im Prinzip immer ausgespart, weil es für die Länder so essentiell war. Jetzt hat letztes Jahr Indien dieses Abkommen ausgesetzt, aber nicht, weil es um Wasser ging, sondern als Reaktion auf die terroristischen Attentate in Kaschmir. Als Reaktion auf die hat im Prinzip Indien dieses Abkommen ausgesetzt. Unbeeinträchtigt dadurch natürlich auch die Zusammenarbeit um Wasser. Also das ist so ein typisches Beispiel dafür, dass Wasserkriege oft keine Wasserkriege sind, sondern Konflikte und Kriege um andere Themen, in denen Wasser dann eine bestimmte Rolle spielt und mit hineingezogen wird.
Da fällt mir ein, also zum Beispiel im Ukraine-Krieg hatten wir diesen Staudamm, ich habe jetzt den Namen nicht gerade präsent, der
Kakhovka.
Genau, der gesprengt wurde. Man liest auch, dass Iran immer wieder Entsalzungsanlagen am Golf angreift. Also es spielt, wenn man darüber nachdenkt und sich damit auseinandersetzt, es spielt durchaus eine Rolle. Es ist keine prominente Rolle, aber es ist eine sehr relevante Rolle, das Wasser.
Ja, das ist eine interessante Frage und wir versuchen da in der Wissenschaft, das eigentlich relativ gut auseinander zu dividieren. Es ist ein Unterschied, ob wir von einem Wasserkonflikt reden, also ein Konflikt um Wasser, wie beispielsweise wir jetzt möglicherweise Aufkommen sehen in Europa, wo es darum geht, dass verschiedene Länder verschiedene Nutzungsinteressen haben und die eben nicht miteinander vereinbar sind. Oder ob es Konflikte sind, ob es Gewalt ist, die Wasser betreffen, aber aus einem Grund, der eigentlich nichts mit Wasser zu tun hat. Und das ist dieses Iran bombardiert Entsalzungsanlagen im Mittleren Osten, ist ein typisches Beispiel. Oder auch als terroristische Gruppen wie ISIS beispielsweise in Syrien und im Irak Staudämme besetzt haben und versucht haben, die als Waffe gegenüber dem unter anderem der Bevölkerung, aber auch Ländern einzusetzen. Das würden wir ganz klar unterscheiden. Das ist kein Wasserkonflikt und kein Wasserkrieg, sondern das ist eher der Effekt von Konflikt auf Wasser.
So oder so, weil die Temperaturen weltweit steigen und weil damit das Gut Wasser an sich wichtiger wird, wird es mit dem Klimawandel mehr Konflikte auf und um das Wasser geben.
Ja, ich denke, wir müssen definitiv davon ausgehen, dass Konflikte um Wasser zunehmen. Die Frage ist, wie managen wir diese Konflikte? Können wir sie eingrenzen? Können wir sie mit friedlichen Konfliktlösungsmechanismen einhegen?
Wir sind gleich zurück.
Was lernt man, wenn man mit einem klapprigen Auto von Delhi bis ins Engadin fährt? Am 29. August nehmen wir Sie bei NZZ Live in Zürich mit auf einen Roadtrip mit dem NZZ-Korrespondenten Andreas Babst und sprechen mit ihm über seine viermonatige Reise quer über Kontinente und über Neugier in einer unsicheren Welt. Weitere Informationen zur Veranstaltung sowie Tickets unter nzz.ch/live.
Jetzt hast du eben gesagt, gleich am Anfang des Gesprächs, es sind über 300 Süßwasser, Gewässer, Flüsse, die grenzüberschreitend sind, die da von einem Land in das andere gehen. Das heißt im Umkehrschluss, dass das Wassermanagement ja eigentlich auch eine Erfolgsgeschichte ist. Was kannst du uns darüber sagen, wie das Ganze international durch Institutionen geregelt wird?
Ja, also ich würde sagen, Wassermanagement ist eine Erfolgsgeschichte. Wassermanagement, grenzüberschreitendes Wassermanagement, wird im Prinzip seit dem 19. Jahrhundert betrieben, als durch Wirtschaftswachstum, wirtschaftliche Expansion und so weiter auf einmal Fragen wie grenzüberschreitende Verschmutzung, aber auch grenzüberschreitende Effekte von Fischfang und so weiter auftraten. Und inzwischen ist es so, dass wir zwei globale Konventionen haben, UN-Konventionen, die sich mit grenzüberschreitendem Wasser beschäftigen. Und wir haben über 600 Abkommen weltweit, die für bestimmte Flüsse oder Teile von bestimmten Flüssen die Nutzung zwischen den Anrainern regeln. Das sind teilweise umfassende Rahmenabkommen, wie zum Beispiel die Donauschutzkonvention. Teilweise sind es ganz spezifische, die nur den Bau oder den Betrieb eines bestimmten Staudamms in einem Land und die Effekte auf ein anderes Land regeln. Aber es gibt über 600 solcher Abkommen, ganz viele in den 1960er und 70ern geschlossen und dann ganz viele in den 1990ern again. Und es gibt auch über 120 sogenannte Flussgebietskommissionen. Das sind, ich nenne sie gerne Mini-Vereinte Nationen an einem bestimmten Fluss, die die Länder zusammenbringen, wo sich die Länder regelmäßig treffen, oft auch auf Ministerebene und ihre Wasserprobleme besprechen.
Also man kann auch sagen, Wasser ist eigentlich ein Vorbild für Good Governance oder so, oder ein Symbol, wie es sein könnte.
Wasser ist in ganz vielen Regionen wirklich eine Quelle von Kooperation und ein Vorbild. Wir sehen das beispielsweise im Sava-Einzugsgebiet, das ist ein Einzugsgebiet und Untereinzugsgebiet von der Donau, im ehemaligen Jugoslawien, wo nach dem Jugoslawienkrieg, als die Länder eigentlich ganz wenig miteinander zu tun haben wollten, Wasser als erstes mögliches Eingangstor für Kooperation vorgeschlagen wurde und die Länder sich bereit erklärt haben, direkt nach dem ersten Friedensabkommen zu Wasser zu kooperieren und ihre Wasserprobleme gemeinsam zu lösen. Und das war wirklich der erste Schritt zum Aufbau von Kooperationen, jetzt ja auch zu allen möglichen anderen Themen in der Region. Aber das gilt natürlich nicht für alle Einzugsgebiete. Es gibt durchaus noch Flüsse weltweit, in denen es so gut wie keine Kooperation gibt, was nicht unbedingt automatisch zu Konflikten führt, aber was auch dazu führt, dass das Potenzial von Kooperation nicht gehoben wird. Also dass Bevölkerungen am Unterlauf nicht vor Hochwasser vom Oberlauf geschützt werden, dass Wasserqualitätsprobleme nicht angegangen werden, dass ein Potenzial für Schifffahrt, das besteht, was Wirtschaftswachstum stärken könnte, nicht genutzt wird.
Interessanterweise sprechen wir ja jetzt nur über Süßwasser. Ne? Also 70% der gesamten Erde sind von Wasser bedeckt und nur 3% sind Süßwasser. Aber die Abkommen betreffen alle nur Süßwasser. Ist das
genau.
Aber ich meine, wir haben ja jetzt einen Konflikt an der Straße von Hormuz oder am Schwarzen Meer haben wir auch schwierige Situationen. Warum wird das dort ausgeschlossen?
Das wird nicht ausgeschlossen. Es ist nur ein ganz anderes rechtliches Regime, was da regelt. Also das Süßwasserrechtliche Regime und das Meeresregime sind völlig voneinander getrennt. Law of the Sea, Seerecht international hat sich historisch schon völlig anders entwickelt, hat sich aus dem Handel, aus der Kolonialisierung der europäischen Mächte heraus entwickelt und ist im Prinzip ein getrenntes rechtliches Regime, was auch ziemlich weit entwickelt ist, was es auch global gibt mit dem UN-Seerechtsübereinkommen und dann aber auch regional, zum Beispiel speziell fürs Mittelmeer, zum Beispiel für bestimmte Gebiete rund um Afrika, für das Kaspische Meer und alle möglichen anderen. Die sind aber eben Süßwasser und Salzwasser sehr getrennt voneinander. Was interessant ist, weil es einen Bereich hinterlässt, wo das Süßwasser auf Salzwasser stößt, also in Küstenregionen, der eigentlich ein bisschen vergessen und unterreguliert ist.
Da gäbe es also noch ein bisschen Arbeit und solche eine Arbeit findet ja an UN-Wasserkonferenzen statt. Die nächste findet im Dezember statt, 2026 in Abu Dhabi. Da bist du dabei, gehe ich davon aus?
Genau.
Ja, da bist du dabei. Ja. Wie muss ich mir das vorstellen? Also was jetzt aufgrund dieses Sommers zum Beispiel und überhaupt aufgrund dieser Krise des Multilateralismus, was wären die nächsten wichtigen Schritte, damit die Wasserkooperation weiterhin so vorbildlich in die 30er Jahre hineingebracht werden kann?
Ja, da ist dieses Jahr, wir sagen mal, es ist ein wichtiges Jahr fürs Wasser und das haben wir schon im Frühjahr gesagt, bevor die ganzen Dürren kamen. Dieses Jahr ist wirklich wichtig fürs Wasser global. Die Wasserkonferenz in Abu Dhabi soll ja ein Meilenstein sein auf dem Weg zu 2030, wenn ja auch die UN-Entwicklungsziele auslaufen. Und es gibt ein spezielles Entwicklungsziel, das ist SDG 6, speziell für Wasser. Und da muss sich jetzt im Prinzip die Weltgemeinschaft entscheiden, wie wollen wir da weiter vorangehen.
Worum geht's da?
Das sind im Prinzip Ziele, die sich die Weltgemeinschaft gesetzt hat, wo es darum geht, dass beispielsweise im Jahr 2030 eigentlich alle Menschen Zugang zu gesundem, sicherem Trinkwasser und einer sicheren Abwasserversorgung haben sollen. Oder dass an allen grenzüberschreitenden Flüssen weltweit im Jahr 2030 Kooperationsmechanismen bestehen sollen. Und wir sind bei allen wasserbezogenen Zielen komplett off track. Es hat sich auch verlangsamt, der Fortschritt in den letzten Jahren. Und da ist natürlich jetzt die Frage für die Weltgemeinschaft, was machen wir und wie kommen wir voran? Und da ist die aktuelle Krise des Multilateralismus natürlich alles andere als hilfreich. Mhm.
Und der Schock des Hitzesommers, denkst du, ist das jetzt ein Motor oder eher ein Bremser?
Ich würde sagen, es ist noch zu früh zu sagen. Momentan ist es vielleicht ein bisschen ein Bremser, weil die Regierungen natürlich alle zu Hause damit beschäftigt sind, Wasserprobleme zu lösen. Auch das deutsche Umweltministerium beispielsweise ist natürlich sehr mit der Situation zu Hause beschäftigt. Mhm. Aber es sind ja noch ein paar Monate bis Abu Dhabi. Und ich hoffe, dass das jetzt schon auch ein Wake-up-Call war. Nicht nur die Situation in Europa, die viele hier aufwecken wird. Es gab ja auch verheerende sowohl Überflutungen als auch Dürren in Asien, am Horn von Afrika und so weiter. Also es mangelt uns nicht an Warnhinweisen, aber inwieweit die nicht nur in Erklärungen, sondern wirklich in Handlungen umgesetzt werden Anfang Dezember. Das wird sich zeigen.
Also besonders optimistisch stimmt das jetzt nicht?
Ich bin ehrlich gesagt nicht sonderlich optimistisch. Wir hatten ja die letzte UN-Wasserkonferenz 2023. Es war die erste Wasserkonferenz in für über 50 Jahren.
Oh.
Die letzte davor war 50 Jahre vorher. Was einen natürlich auch fragen lässt, warum gab es da nicht mehr internationale Aufmerksamkeit? Wir haben jetzt die nächste, 2026, und es ist schon eine für 2028 geplant. Aber wie wir von Erklärungen, von Statements, von politischen Aussagen wirklich dazu kommen, die Sachen umzusetzen und dafür zu sorgen, dass weltweit wirklich sicherer Zugang zu Trinkwasser besteht, dass weltweit Wasserqualitätsprobleme angegangen werden, dass Biodiversitätsfragen angegangen werden. Aquatische Biodiversität ist die Biodiversitätsart, die am schnellsten zurückgeht. Hm. Wie wirklich das Thema angegangen wird, nicht nur in den Ländern, wir haben jetzt die Donau besprochen, Kooperation zu stärken, in denen sie schon besteht, sondern sie auch dort zu schaffen, wo sie kaum besteht. Der Euphrat-Tigris ist so ein Beispiel. Mhm. Das wird sich noch zeigen.
Na gut, also reden wir mal im Januar mal, 2027, schauen wir mal, wie das war in Abu Dhabi. Auf jeden Fall liebe Grüße nach Delft, in das heiße Delft, 38 Grad heute bei dir. Bei mir sind es nur 36. Und dann hoffen wir auf eine kleine Abkühlung bei mir im Zürichsee. Und bei dir weiß ich gar nicht, gehst du ans Meer vielleicht heute Abend?
Ja, das wird sicher keine Abkühlung, aber immerhin.
Okay, vielen Dank, liebe Susanne.
Gerne.
Das war NZZ Geopolitik, das große Ganze verstehen. Heute zu den geopolitischen Folgen der Trockenheit in Europa. Mein Gast war Susanne Schmeier. Sie ist Professorin für Wasserkooperation, Wasserrecht und Wasserdiplomatie am Institut IHE in Delft in den Niederlanden. Das Thema Trockenheit haben wir auch in NZZ Akzent behandelt. Ein kleines Dorf im Wallis führt wegen Wasserknappheit einen Bevölkerungsdeckel ein. Den Link findet ihr in den Shownotes. Ich wünsche euch einen kühlen Kopf. Danke fürs Zuhören. Mein Name David Vogel.